Das Magazin.
In der heutigen Ausgabe haben wir für euch in der Veranstaltungsvorstellung das Rise and Fall. Ein Skibergsteigen, Paragliden, Mountainbike und Skiabfahrtslauf-Event der Sonderklasse. In der Ausrüstungsauslese geht es heute um Sportuhren. Wir erzählen euch unsere Erfahrungen, die wir mit Garmin, Suunto, Corus und der Apple Watch Ultra gesammelt haben. In der Schmankerlschau stellen wir euch heute ein Urkornrisotto mit Wintergemüse vor. Und im Anrufbeantworter erzählt uns Melina Vollmer von ihrem Lauf beim Trail du Bissau.
Veranstaltungsvorstellung.
Die Legende ist zurück. Vier Leute, ein Team, kein Erbarmen. Diesem Ruf wurde auch die 10. Auflage vom Rise and Fall am 10. Dezember in Meierhofen wieder gerecht. Der spektakuläre Staffelbewerb Rise and Fall ist 2022 wieder der Startschuss für die Wintersaison in Meierhofen im Zillertal. Die Teilnehmenden müssen sich beim Skibergsteigen, auf Skiern, Mountainbikes und in der Luft beweisen. Dieses Jahr neu, das Single und das Kids Race. Durchhaltevermögen ist bei diesem harten Wettkampf das Wichtigste. Jeweils vier Teilnehmende kämpfen als Team in dem herausfordernden Staffelbewerb Rise and Fall in den Zillertaler Bergen. Die Sportler müssen die Disziplinen Skibergsteigen, Mountainbiken, das wäre der Rise-Teil, sowie Paragliden und Skifahren bzw. Snowboarden, Fall, beherrschen. 430 Höhenmeter gilt es zu bezwingen, und den Siegerinnen und Siegern winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. 85 Teams treten insgesamt an. Sie bestehen aus Spitzensportlerinnen und Sportlern und gut trainierten Amateuren. Erstmals gibt es dieses Jahr auch ein Single Race, bei dem 5 exklusive Startplätze für Einzelstarterinnen und Starter vergeben werden, die alle 4 Disziplinen allein meistern. Neu ist außerdem das Kids Race, eine Kinderstaffel für Zweierteams im Alter von 8 bis 13 Jahren, das in den Disziplinen Hindernislauf und Skifahren stattfindet. Bei der diesjährigen Ausgabe hat der Wettergott leider keinen Erbarmen gehabt. Trotzdem fiel um 12 Uhr der Startschuss für den legendären Team Race sowie den ersten Single Race. Die Skibergsteiger starteten am Parkplatz der Ahornbahn ihren Run zuerst mit den Skiern auf dem Rücken und wechselten dann auf der Piste der Talabfahrt Ahorn auf die Tourenski. Jeder der 83 Startläufer war erleichtert, als sie an die Paragleiter ihres Teams übergeben durften. Die Paragleiter konnten leider aufgrund der Wetterlage ihren Flug nicht absolvieren und mussten daher in der Wechselzone einen kurzen, aber kräfteraubenden Lauf bewältigen. Im Anschluss ging es für die Mountainbiker an den Start. Sie quälten sich auf der schneebedeckten Strecke 430 Höhenmeter bergauf und wieder bergab. Retour im Start-Zielbereich angekommen, übergaben sie an die Skifahrer. Sie mussten in diesem Jahr ausnahmsweise auch eine hochintensive Laufstrecke auf sich nehmen und die alles entscheidenden letzten Höhenmeter für ihr Team meistern. Der Respekt aller Athleten vor der sportlichen Herausforderung ist jedes Jahr riesig. Nicht die Distanz oder die Steigung der Strecke sind das Problem, sondern die Intensität, mit der diese angegangen wird. Die gesamte Strecke wird von den Sportlern quasi im Vollsprint absolviert. Die Teams, bestehend aus jeweils 4 Athleten und Athletinnen, gingen auch diesmal bis an ihre körperlichen Grenzen. Die Zuschauer konnten dabei alles im Eventgelände über eine große Videowall hautnah miterleben. Wenn euch diese Beschreibung des Rise and Fall Events gefallen hat, merkt euch den Termin vor. Auch nächstes Jahr im Dezember wird wieder eine Ausgabe des Rise and Fall Events in Meierhofen stattfinden. Mehr Informationen zum Event findet ihr auf der Webseite riseandfall.at.
Ausrüstungsauslese.
In der Ausrüstungsauslese wollen wir heute mal ein bisschen über verschiedene Sportuhren sprechen. Und dabei fangen wir damit an, dass Basti und ich einfach mal drüber erzählen, wie wir denn überhaupt zu Sportuhren gekommen sind, warum wir die benutzen, welche Uhren uns auf dem Weg bis heute begleitet haben und danach in eine Diskussion gehen wollen, warum wir diese Uhren benutzen, die wir jetzt gerade aktuell haben. Bei mir ging es damals los, viele Jahre schon her, mit alpinem Bergsteigen und mein erster Begleiter war damals die Suunto Ambit 1, eine sehr robuste Uhr mit einem riesen Knochen neben dem Ziffernblatt, wo sich damals noch die GPS-Antenne versteckt hat, was aber natürlich einen ungeschlagenen Empfang der GPS-Signale auch bedeutet hat. Also es war mit damals die genaueste Uhr, die es überhaupt auf dem Markt gab. Das Display war sehr groß, sie war sehr gut abzulesen und auch das ganze Suunto-Ökosystem damals um MoveScout war sehr, sehr rund und man hat viel damit machen können, auch viel an Auswertung machen können. Man hat eigentlich nichts weiter dazu gebraucht. Die MB2 hatte ich damals dann übersprungen und bin direkt zur MB3 übergegangen, einige Jahre später. Vom Prinzip her kann man da nichts zusätzlich drüber sagen. Es ist eine Weiterentwicklung der MB1 gewesen. Ich war sehr zufrieden mit den Uhren. Und dann stand irgendwann mal Garmin auf der Matte mit der Fenix 5X und Kartenmaterial auf der Uhr.
Hattest du die MB3 dann so lange?
Ich hatte die MB3 sehr, sehr lange, ja.
Also die ist ja auch eine Uhr, die sehr, sehr lange hält. Ich habe hier immer noch eine MB3 rumliegen und habe die neulich mal wieder eingeschalten und der Akku hält immer noch.
Genau, ich habe noch eine im Keller unten. Ich habe noch diese Uhr im Keller unten und sie funktioniert immer noch einwandfrei. Ja. Die hatte ich auch einem Freund zur Verfügung gestellt, dessen Mutter den Jakobsweg gelaufen ist. Und da hatte sie diese Uhr dabei und sie war rundum glücklich.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich hatte damals schon mit der Fenix 3 kurz geliebäugelt und aber noch gewartet, weil eben die Ankündigung der 5X damals schon da war und hatte dann mich mal mit Garmin beschäftigt. Und das Kartenmaterial ist sehr interessant gewesen auf der Uhr, vor allen Dingen, weil es eben auch als zusätzliche Kaufoption die Alpenvereinskarten gab. Die natürlich in den gewissen Bereichen, wo es diese Karten gibt, sehr detailliert sind im Vergleich zu topografischen Karten von OpenStreetMap oder ähnlichen. Ja, da war ich einige Jahre dann wieder sehr glücklich mit der Phoenix-Reihe, weil auch Sunto mit der Spartan-Reihe irgendwie nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat. Die war nur so, ja. Es war zwar eine Weiterentwicklung der Embed-Uhren, aber irgendwie nie ganz auf der Höhe. Zusätzlich kam dann noch dazu, dass MoveScout abgekündigt war, das ganze Sunto-Ökosystem umgestellt wurde von einer webbasierten Plattform auf eine App-basierte Plattform, die Sunto-App. Und ich damit nicht so richtig warm geworden bin damals. Nichtsdestotrotz, 2019 bin ich dann, weil ich, wie gesagt, aus der Sunto-Ecke immer gekommen bin und immer schon auch mit Sunto sehr, sehr warm war, zu der Sunto 9 Baro gewechselt. Damals war auch dann ein Forum, in einem Forum waren wir da sehr aktiv, wo man eben Vorschläge hat einbringen können. Da war so ein bisschen das Gefühl da, okay, Sunto will die Community mit einbinden, was denn an Funktionen vielleicht auch irgendwo noch gewünscht wird. Leider sind solche Sachen wie strukturiertes Training, Intervalle, also umfangreichere Intervalle, jetzt erst dieses Jahr dazugekommen. Und auch sonst waren viele Kleinigkeiten dabei, die einfach dieses Konzept der Sunto 9 zusammen mit der Sunto App alles ein bisschen unrund gemacht hat. Das war eine schöne Uhr, eine sehr schöne Uhr, auch gerade das User Interface ist sehr schön fürs Auge anzuschauen. Aber es haben einfach irgendwie viele Funktionen gefehlt. Klar, sie war dadurch sehr einfach zu bedienen. Ja. Aber ja, es war immer so nicht ganz zufriedenstellend. Und deswegen bin ich dann auch einfach bei der Garmin-Uhr geblieben. Ja, und dann kam so ein Newcomer auf einmal um die Ecke. Koros.
Den irgendwie niemand auf dem Schirm hatte damals.
Eigentlich haben die ja mit Fahrradhelmen oder sowas, glaube ich, mal angefangen. Genau. Yeah. Und auf einmal bauen die Uhren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es gekommen ist, aber auf jeden Fall bin ich dann da eben in das Ambassador-Programm reingerutscht und konnte mich auch hier tiefergehend mit den Uhren Koros Vertex 1, Vertex 2 und auch der Apex Pro beschäftigen. Ich durfte auch in der Beta-Entwicklung mitwirken, zum Beispiel beim Skitouren-Modus und hier Trainingsdaten und Messdaten eben direkt an die Entwickler zurückspielen, mit denen kommunizieren und denen auch ein bisschen verfeinern. Super viel Spaß gemacht, gerade weil ich eben in der Zeit auch schon viel Intervalle dann auf Skien trainiert habe, beim Skitouren gehen. Und so war ich dann, ich glaube, 3 Jahre lang fest in der Koros-Welt verankert. Aber auch hier haben einfach Sachen gefehlt, die immer manuelle Eingriffe noch auch nach dem Training benötigt haben. Und das sind Sachen, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ich will, dass das out of the box funktioniert. Und in dem Zuge habe ich natürlich wieder nach links und rechts so ein bisschen geschaut. Ja, aktuell bin ich bei der Enduro 2 jetzt gelandet, weil mich als Technikfreak auch dieses Solarladen sehr angesprochen hat. Das Garmin Ökosystem ist natürlich sehr umfangreich. Ich habe auch einen Garmin Cycling Computer, den Edge 1040 am Rad mittlerweile dran. Und Garmin ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Man hat einfach irgendwo alles. Man bräuchte theoretisch nichts weiter außenrum. Garmin kann einem auf der eigenen Fitness basieren und den Auswertungen der Uhr die Trainings vorschlagen. Und so ist es, wie gesagt, das umfangreichste Paket, was es gibt. Aber ich bin auch glücklicherweise noch zu einer neuen Suunto-Uhr dazugekommen. Mhm. Und zwar die Suunto 9 Peak Pro, die ich auch ausprobieren darf. Eine wunderschöne Uhr. Also fürs Auge sehr, sehr schmeichelnd. Das Suunto-Ökosystem ist jetzt erweitert worden um neue Funktionen und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag sie beide sehr gerne und ich trage sie einfach irgendwie abwechselnd, weil ich beide Uhren einfach sehr schön finde. Hm. Ja, fehlt noch ein Hersteller im Bunde, den ich für 2-3 Wochen mal hatte. Das ist die Apple Watch Ultra. Das war so eine Hassliebe. Also rein fürs Lauftraining funktioniert sie super. Man kann über Stride, die App, sein Stride benutzen und auch andere Trainingspläne darüber importieren. Man kann aber auch selbst die Intervalle einstellen. Sehr komfortabel über den großen Touchscreen. Aber es funktioniert nur fürs Laufen. Hm. Für Fahrradfahren fehlt komplette Verbindung zu Powermetern. Für Skitouren, das kennt die Uhr gar nicht. Und wenn ich mir so einen generischen Sportmodus dafür hernehme, dann kriege ich genau die Herzfrequenz angezeigt. Keine Höhe, keine Kilometer, nichts. Und das ist irgendwie ein Quatsch.
Der Vorteil bei der Apple Watch ist natürlich theoretisch, dass hier Third-Party-Entwickler-Studios was nachliefern könnten, was du natürlich bei Garmin natürlich eingeschränkt hast über den Connect IQ Store und bei den anderen Anbietern gar nicht hast, dass hier theoretisch zumindest jemand hingehen könnte und sagen, Skitouren ist ein spannendes Ding, da baue ich jetzt eine Unterstützung für in Form einer App, die natürlich dann Apple erstmal noch absegnen muss. Da besteht aber natürlich schon die Möglichkeit, dass da plötzlich die Skimo-App vorbeikommt und du plötzlich in der Lage bist, mit der Apple Watch auch Skitouren zu tracken sinnvoll.
Das könnte passieren, das wäre wünschenswert auch für das Ökosystem. Vielleicht, ja, ist das auch meiner Einstellung ein bisschen geschuldet. Ich will eigentlich möglichst out of the box alles benutzen und nicht viele Sachen zusätzlich installieren. Und deswegen ist die Apple Watch Ultra dann wieder aus meinem Dunstkreis verschwunden. Und ja, vielleicht ist sie in ein paar Jahren soweit, dass sie genau das abdecken kann. Von der Batterielaufzeit her würde es leicht funktionieren für das alltägliche Training. Da fehlt sich mittlerweile nichts mehr. Wie gesagt, das ist eine sehr schöne Uhr gewesen. Aber der Teil des Hasses bei der Hassliebe war dann doch etwas größer, um sie zu behalten. Aber Basti, wie schaut es denn bei dir aus? Wie war denn so dein Werdegang, was die Uhren angeht?
Ich bin ja ein bisschen über die Gadget-Schiene in dieses Laufen oder mit der Gadget-Schiene am Bein in dieses Laufen reingekommen und bin ganz am Anfang ohne Uhren gelaufen, sondern mit dem Smartphone. Und wir wissen alle, wie saumäßig toll so ein Smartphone ist, dass man sich zum Beispiel an den Oberarm klemmt oder weiß ich nicht was. Und bei mir war es ja wirklich normal draußen laufen, also Straße und vielleicht mal ein Feldweg. Und da sind ja die Anforderungen auch nicht besonders hoch. Und dann bin ich eine ganze Weile mit irgendwelchen Lauf-Apps gelaufen, sei es dann Runtastic oder keine Ahnung, wie sie alle geheißen haben. Habe auch mal damals eine Apple Watch, weiß ich nicht, Series One oder sowas ausprobiert, die ja noch nicht mal ein eigenes GPS hatte, sondern das vom iPhone dann mitbenutzt hat. Und das war alles völlig albern und unsinnig. Und das hat mich dann irgendwann, hat mich das so ein bisschen frustriert, weil das einfach nie dafür gemacht war, dass man da sinnvoll, das war immer so eine Krücke, ne? Das geht, du kannst dir das iPhone irgendwo hinschnallen und das dann mitnehmen, aber das ist eigentlich nicht um den Use Case, ich möchte laufen gehen oder Sport tracken, gebaut worden. Und dann habe ich damals für den Bits und So Podcast mir mal die erste Garmin-Uhr angeschaut, das war eine Forerunner 700 irgendwas, weiß ich nicht mehr genau, und war sehr, sehr begeistert, weil es eine sehr leichte Uhr war, die ein ordentliches GPS hatte, die genau die Sachen, die ich beim Laufen wissen wollte, mir sinnvoll anzeigen konnte und habe mich dann schon so in dieses, ich habe eine Sportuhr verliebt. Die konnte auch so ein bisschen smart, also sie konnte zumindest Benachrichtigungen anzeigen und so. Und habe dann eine Weile diese Forerunner benutzt und habe dann auf eine größere Forerunner abgegradet damals, die auch so ein bisschen mehr konnte, bis dann auch bei mir die Phoenix irgendwie in mein Sichtfeld kam, damals die Phoenix 5. Mhm. Und die habe ich mir dann damals auch zum Testen ausgeliehen von Garmin und habe sie ausprobiert und die konnte ja damals so die ersten Dinge wie Karten, was ich super spannend fand, weil es war, da fing es halt an, dass ich längere Läufe mache und irgendwo unterwegs bin, wo halt, wo ich mich halt noch nicht unbedingt ausgekannt habe oder vorher einen Lauf geplant habe und den dann irgendwie nicht immer auf dem Handy nachschauen wollte und Karten sehen wollte. Und ich glaube, die konnte damals auch Musik zum ersten Mal und Garmin Pay und weiß nicht was. Und das waren so viele Dinge, die mich schon überzeugt haben und die ich spannend fand. Ich habe mir die dann damals zum Test leihen lassen von Garmin und habe ihn dann statt der Uhr zurückzuschicken, in Geld zurückgeschickt und die Uhr behalten, weil ich sehr begeistert war davon und habe dann auch weiter abgegradet auf die 5X und ich glaube auf die 6er auch nochmal, weil die immer so Kleinigkeiten konnten, die ich spannend fand. Und insgesamt fand ich es eine schöne Uhr, weil sie tut so ein bisschen, als wäre sie ein Chronograph, hat so dieses, sie sieht schon ein bisschen bullig aus. Ich hatte bei der Phoenix 5 diese ganz große Variante und ich habe sehr, sehr kleine Handgelenke und das sah schon ein bisschen albern aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es war halt eine schöne Uhr und ich habe dann bei der 5X und danach die etwas kleinere genommen, nicht die ganz kleine, sondern so die, es gab irgendwie, glaube ich, drei Größen.
S ohne Anhang und X.
Genau. Und dann hatte ich diese mittlere Uhr und die gefiel mir sehr, sehr gut. Und dann bin ich mit der Phoenix damals meinen ersten Marathon gelaufen. Und das war ja, wir erinnern uns vielleicht an die Folge, wo wir so ein bisschen über meinen Laufwerdegang gesprochen haben. Das war ja einfach nicht in irgendeinem Event, sondern selber und auch nicht besonders schnell. Und dann bin ich dir nach Hause gelaufen. Ich hatte mir eine Route vorher geplant und hatte mir die auf die Uhr gelegt, damit ich weiß, wann ich wo abbiegen muss, weil ich die Route vorher noch nie gelaufen bin. Und hatte also dauerhaft Karten an und hatte halt normales Lauftracking an. Ich habe keine Musik benutzt derweil und bin dann gerade so mit der Akkulaufzeit nach Hause gekommen. Also ich, wie gesagt, ich habe, weiß ich nicht, 4,5 Stunden oder sowas gebraucht. Ist jetzt nicht besonders schnell, aber 4,5 Stunden sollte so eine Uhr schon abkönnen. Und du wirst das ja auch kennen. 4,5 Stunden ist man in den Bergen schnell mal unterwegs.
Das geht leicht, ja.
Genau, und das war so die Zeit, wo ich so festgestellt habe, wie geil ich diese Bergesache finde. Und dann war ich war super frustriert, weil ich gesagt habe, okay, das kann ja nicht sein, dass meine GPS-Uhr, obwohl ich nicht mal alle Funktionalitäten benutze, nicht mal 4,5 Stunden durchhalten kann oder gerade so 4,5 Stunden durchhalten kann. Es war am Schluss wirklich so ein, okay, ich habe irgendwie noch 3% Akku und da ist aber noch ein Kilometer, schaffe ich das? Also schaffe ich so schnell zu laufen, bevor die Uhr leer ist? Und da war ich ein bisschen frustriert und hatte dann von einem Hörer von Bits und so, der das Industrial Design für die Apex Pro gemacht hat, zum Testen Apex Pro geschickt bekommen, die ja auch schon Akkulaufzeit jenseits von Gut und Böse hatte. Und ich war völlig geflasht von, wie gut diese Akkulaufzeit ist. Und habe dann also diese Apex ausprobiert, habe dann mal die Vertex 1 zum Testen bekommen von Enjoy Your Travel, Enjoy Your Camera, Enjoy Your Bike, die auch in Deutschland vertreiben und habe dann auch eine Vertex 2 zum Testen bekommen und war völlig begeistert von dieser Uhr, weil die machte alles, was ich von einer Uhr, fast alles, was ich von einer Uhr wollte, nämlich zum einen Karten, was ja die Vertex 1 damals noch nicht konnte und die Apex Pro auch noch nicht konnte, das haben sie nachträglich dann gekriegt, die konnte das gleich, die hatte ein größeres Display, die sah so aus, wie ich mir eine Uhr vorstelle, weil die Vertex 1 war ja noch, und die Apex, die sahen ja noch ein bisschen mehr so nach Kaugummi-Uhr aus.
Vor allem war die Vertex auch noch kleiner gewesen, die 1.
Genau, ja, deutlich kleiner. Display schlechter. Und aber Corus hat ein paar Sachen richtig gemacht aus meiner Warte, nämlich so diese extrem gute Akkulaufzeit, gepaart mit so einem Hybrid-Touch-Display, wo du ab und zu Touch machen konntest, wo es Sinn gemacht hat. Und diese digitale Krone, die einfach ein extrem gutes Interface ist, um mit der Uhr und ihren Menüs zu interagieren, wo du durch so Listen scrollen musst und so. Und das ist irgendwas, das ist etwas, wo ich sagen würde, das würde Garmin sehr, sehr gut tun, wenn sie sich darauf herablassen würden, das auch einzubauen. Und ja, und diese ganze Kombination und Musik kann sie ja auch, die Vertex 2, immer noch so lala, du musst per Hand MP3s da reinladen und die Zeitmaschine, die einen jedes Mal zurück ins Jahr 1997 bringt, die ist einfach auch sehr teuer, aber es geht und das soll auch irgendwann besser werden. Sie kann halt kein Payment, was ich ein bisschen schade finde. Also da wäre einfach irgend sowas wie Apple das macht, wie Garmin das macht und so weiter, wäre da wirklich sehr nett drin. Aber da geht die Welt jetzt für mich nicht unter. Und deswegen bin ich bei der Vertix 2 geblieben, weil sie mir sehr gut gefällt. Ich hatte zwischendrin auch mal zum Testen eine Suunto 9 Peak Pro da, die ich sehr, sehr, sehr schön finde und deren Menüs ich sehr, sehr durchdacht und reduziert finde, und das finde ich gut, weil man sich gedacht hat, was brauchen wir unbedingt, aber sie haben aus meiner Sicht ein paar Sachen zu viel reduziert. Also was sie ja nicht machen, ist Karten, und ich finde das weiterhin einen extrem großen Pluspunkt, und was sie auch nicht haben, ist kein 2-Phasen-GPS. Und wenn ich mir GPS-Tracks von der Suunto angucke versus von der Vertix zum Beispiel, sieht es halt aus, als wäre ich wahnsinnig betrunken gewesen, während ich mit der Suunto unterwegs bin. Weil die eiert ganz schnell rum. Das ist jetzt nicht besonders schlimm. Das macht sicherlich auch auf 30 Kilometer wahrscheinlich 5 Meter aus oder so. Oder vielleicht sind es 15, keine Ahnung. Da geht die Welt auch nicht unter. Aber ich frage mich natürlich bei einer Uhr, die 2022 auf den Markt kommt, ist das noch State of the Art? Macht man das so? Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da ist, finde ich, noch viel Potenzial, den das so unterheben kann. Auf der anderen Seite, sie machen gerade viel richtig. Ich sehe, dass das in Zukunft sicherlich auch noch besser wird. Und wie gesagt, deswegen bin ich weiterhin sehr happy mit meiner Vertix 2 von Chorus.
Ja, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Chorus, einerseits reisen sie in die Vergangenheit, um Musik auf die Uhr zu bringen. Andererseits sind sie in die Zukunft gereist, weil sie waren ja Vorreiter, was Dual-Frequency-GPS angeht. Und haben da eigentlich mal den Markt ordentlich aufgeräumt und revolutioniert, was die Genauigkeit angeht. Gerade wirklich in den schwierigen Gebieten, sei es man ist in der Klamm oder in bewölktem Wetter im Wald unterwegs. Das macht dann schon sich irgendwo bemerkbar, wenn man hier auf die Dual-Frequency, also sprich zwei verschiedene Frequenzbänder, den GPS-Empfang messen kann. Nichtsdestotrotz, also Suunto hat trotzdem keinen alten GPS-Satz, sondern auch den neuesten Sony-Chipsatz drin. Also sie können mit 4 oder 5 Satellitensystemen sprechen gleichzeitig, aber eben nur auf einer Frequenz. Also sprich, der Track an sich ist immer noch sehr genau. Was mich wundert, ist, wie du schon sagst, es wirkt, gerade wenn ich langsamer einen Weg bergauf laufe, also einen Forstweg bergauf laufe, schon laufend, nicht gehend, und ich weiß, ich bin auf einer Seite gerade gelaufen, ist der Track immer so ein bisschen hin und her wobbelnd. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Oder andersrum gesagt, warum kletten sie das nicht irgendwie raus? Es ist ja reine optische Geschichte, weil, wie du sagst, an der Entfernung, an der Distanz selbst merkt man eigentlich kaum einen Unterschied. Ich bin öfter auch mit 2 oder teilweise auch 3 Uhren gleichzeitig gelaufen, um einfach mal reinzuschauen. Ja, ja. Die Unterschiede sind mittlerweile wirklich marginal, was das angeht.
Also ich verstehe da 2 Sachen an der Stelle nicht so ganz. Also klar, sie könnten jetzt sagen, wir glätten das nachträglich mit, brauchst du einfach ein bisschen Pfund Mathematik draufwerfen und dann hast du dann einen glatteren Pfad. Da kannst du natürlich sagen, vielleicht wollen sie das nicht, weil sie sagen, wir wollen dir als Athlet, Athletin den Real Shit geben. Sondern, also unser USP ist, wir sind ein Sensor an deinem Arm, der sich darum kümmert, mit den Satelliten da oben zu reden und deine Location auszukaspern. Und wir geben dir das einfach weiter. Was du damit machst, ist dir überlassen. Was ich einen guten Approach fände, wenn es der ist, was ich trotzdem nicht verstehe, ist, wo das Gewobble überhaupt herkommt. Ja. Weil, wie du schon sagst, das ist nicht so, als hätten die gesagt, guck mal, wir haben ja im Lager noch ein paar MP3s gefunden, die haben wir auseinandergenommen und haben die alten Chips da eingelötet. Sondern das ist halt aktuelle Hardware, die da drin ist. Und entweder machen alle anderen, die kein Dual Frequency machen, das alle Glättung drauf, oder aber Suunto macht irgendwas komisch. Und ich weiß es halt auch nicht besser.
Genau, also wie du es gesagt hast, den Real Shit, es ist ja nicht der Real Shit, weil ich bin definitiv hier gerade ausgelaufen, ohne dass ich eine Wodkaflasche in der Hand hatte.
Aber der Real Shit, den der Sensor halt irgendwie gemessen hat, ja.
Ja, das würde ich mir wünschen, dass das einfach, das ist rein optische Sache und ich gehe in die Sunto-App rein, ja, und dann sehe ich den Track und ich denke mir so, nein.
Aber um nochmal kurz wegzukommen, mir fällt nämlich gerade ein, ich habe eine Uhr vergessen. Um nochmal kurz wegzukommen von dem Ganzen, also, nein, ich fange andersrum an. Suunto ist auf keinen Fall die untere Latte von den ganzen Sachen, sondern, weil die habe ich auch mal benutzt, die unterste Latte, die man so benutzen kann. Aha. Und zwar, ich hatte eine Zeit lang eine Fitbit. Und zwar ein Fitbit Surge war das. Und das war das erste Fitbit, wo auch ein GPS drin war. Und da haben sie versucht, in diesen seriösen Sportuhrenmarkt reinzuschieben. Und sie haben das so ein bisschen damals gemacht wie bei der Ambit 3, wo das GPS so in den, die GPS-Antenne in das Armband reingewandert ist. Und das haben sie bei der Fitbit auch gemacht. Die war eigentlich riesig. Sie haben aber sehr, also sie haben es sehr smart gemacht, damit du es nicht mitbekommst. Weil die Hälfte des Innenlebens der Uhr ist einfach in das Armband reingewandert. Und das hat sich dann so um deinen Arm rumgelegt und du hast es gar nicht so sehr gemerkt. Die war aber nicht gut. Also die war okay-ish. Die war so für das normale Sporttracking von, ich mache, was Fitbit ja schon immer gemacht hat, so ich mache, weiß ich, mache ein Hit-Training oder generell, ich bewege mich den Tag über. Da hat die relativ gut funktioniert. Und dann so beim Laufen, also wenn du, das glücklicherweise war das die Zeit, wo ich einfach nur draußen Straße, Feldweg gelaufen bin und nichts Abgefahrenes gemacht habe. Weil dafür war sie okay-ish. Und ich mochte das Fitbit-Universum damals ganz gerne, weil die haben ein paar Sachen so für das Daily Activity Tracking ganz gut gemacht, wenn du dich mit anderen Leuten misst. Und da sieht man aber auch so ein bisschen, wie man halt selber dann so eine Transition durchgemacht hat. So am Anfang, ich dachte am Anfang so, ja, okay, das Garmin-Universum ist gut, dieses Universum ist gut, das Fitbit-Universum gefiel mir halt sehr gut, da konnte ich mich zum Beispiel mit meiner Frau messen und noch zwei anderen Leuten und man konnte sich halt, wie man es heute von der Apple Watch kennt, man konnte sich irgendwie anfeuern oder bespotten oder so. Aber wir sehen irgendwie jetzt heute, das ist alles eigentlich irrelevant, wie gut das soziale Ökosystem der ganzen Hersteller funktioniert, weil am Schluss landet alles auf Strava. Und das ist ja der quasi Goldstandard geworden, zumindest in der Rad- und Laufszene. Das, klar kann, also ja, natürlich landen meine Sachen irgendwie bei Koros oder damals, als ich eine Garmin hatte, landeten die Sachen natürlich in meinem Garmin-Dingens und da hatte ich auch Freunde drin, aber das hat halt kein Schwein interessiert, weil am Schluss haben wir alle bei Strava geguckt, was machen die anderen und meistens die Analysen von meinen, wenn ich mir gucken will, wie war denn so jetzt mein Lauf und so weiter und so fort, das mache ich auch in den seltensten Fällen in der Koros-App. Ja. Das mache ich, in der Regel mache ich das halt bei Strava. Und von daher, dieser Ausflug zu Fitbit, da gab es in meinem Kopf noch kein Strava, deswegen war das Universum für mich da relevant. Vielleicht wäre das damals dann auch schon anders gewesen, dass man die Hardware nochmal anders betrachtet hätte. Aber das war so ein bisschen eine alberne Uhr. Und Fitbit hat es auch nicht mehr so ernsthaft probiert. Die sind schon besser geworden, die machen ja jetzt auch viel mit Wear OS von Google. Aber so zu sagen, okay, wir wollen eine ernsthafte LäuferInnen-Uhr werden, das haben sie sich einfach verrieben.
Ist Fitbit nicht sogar Google?
Ja, genau. Google hat Fitbit gekauft vor 2 Jahren. Das heißt, da ist es natürlich klar, dass sie sehr viel stärker in diesem Wearables-Markt bleiben, der halt für sie super relevant ist. Und aber halt so Daily Activity Tracker sind sie halt einfach weiterhin geblieben. Und das ist auch okay so.
Ich würde nur einen Punkt kurz vielleicht nicht korrigieren, aber nochmal anders beleuchten, weil du gesagt hattest, du hast noch eine andere Uhr außer der Sunto, die am unteren Ende ist. Die Sunto ist keine schlechte Uhr. Sie ist.
Nein, um
Gottes
Willen.
Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch bei euch in den Köpfen hängen bleibt. Also die Sunto ist eine super Uhr. Und ja, gerade auch was Third-Party-Integration angeht, ist sie, glaube ich, die Uhr oder der Hersteller mit den meisten Verbindungen, was das angeht. Also wenn man in der Sunto-App schaut, um sich mit einem anderen, ja, mit einem Third-Party-Hersteller zu verbinden, es ist eine schier unendliche Liste. Ebenso auch was die Sportarten angeht, die Uhr selbst direkt out of the box zur Verfügung stellt, ist, glaube ich, hier das umfangreichste Angebot da. Nichtsdestotrotz, für mich eine Downside bei Sunto ist, bei Basti ist es die Anzahl der zu stellenden Wecker, kann er gleich noch was dazu sagen. Bei mir ist es die Option, mit wie vielen Sensoren die Uhr sich verbinden kann. Sie hat kein N+, sie hat nur noch Bluetooth Low Energy, das ist okay in der heutigen
Zeit.
Was
aber viele ja auch machen. Ja.
Genau. Aber man kann immer nur einen Herzfrequenzsensor beispielsweise hinterlegt haben. Ich zum Beispiel habe zwei. Zum Laufen habe ich einen Brustgurt, zum Fahrradfahren benutze ich aber generell immer nur den Gurt am Oberarm, den optischen Herzfrequenzsensor. Und jedes Mal muss ich erst wieder in das Menü reingehen, Konnektivität neu pairen, damit sie miteinander reden können. Sie können nicht beide hinterlegt sein und die Uhr erkennt, hey, jetzt ist der aktiv, den schnappe ich mir, passt. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir jedes Mal so denke, könnte man vielleicht auch anders lösen. Machen andere Hersteller ja auch so.
Ja, definitiv. Also das Problem habe ich jetzt nicht so sehr, weil ich mich irgendwann entschieden habe, ich möchte keinen Brustgurt mehr tragen und damit bleibe ich halt genau bei einem Sensor und das ist halt der Verity Sense von Polar. Aber ich verstehe natürlich, dass es sich uncool anfühlt und vor allem auch unnötig anfühlt. Weil, wie du schon sagst, wir wissen, dass es besser geht. Dass man einfach, ne, die Uhr braucht ja bloß sich merken, was sind denn die letzten Bluetooth-Geräte gewesen. Und dann gucke ich halt, was davon ist denn verfügbar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Uhr gleichzeitig drei Sensoren sieht und dann nicht weiß, mit welchen sie sich koppeln soll, die ist relativ gering. Weil normalerweise hast du nur genau einen Gurt angelegt, den du vorher schon mal gekoppelt hast. Und wenn du alle drei angelegt hast, dann ist es auch egal, mit welchem sie sich koppelt, dann können sie sich da einen raussuchen. Und ja, du sprachst gerade schon die Wecker an, das klingt ein bisschen albern, aber die Uhr ist für mich mein primärer Wecker, aus dem einfachen Grund, weil die leise, weil die mich leise weckt, ohne dass ich dadurch die Familie aufwecke. Und deswegen benutze ich die jeden Tag als Wecker, also sowohl am Wochenende als auch unter der Woche. Und das heißt, das ist für mich elementar wichtig. Und ich benutze die aber, also zum einen habe ich halt einen Wecker, der mich aufweckt. Manchmal muss ich mir vorher noch einen zweiten Wecker stellen. Und ich habe aber gerne auch mal ab und zu eine leise Erinnerung an irgendwas, die nicht aus dem Telefon rauskommt. Wenn ich jetzt sage, oh, ich muss um, keine Ahnung, 20 Uhr irgendwo sein, dann stelle ich mir nochmal kurz einen Wecker auf 19:45 und ich merke einfach nur am Handgelenk, okay, es vibriert jetzt. Und zum Beispiel der Wecker, der mich jeden Morgen um 6.30 Uhr weckt, der ist einfach immer an. Und der weckt mich jeden Wochentag um 6.30 Uhr. Und wenn ich jetzt einen zusätzlichen Wecker brauche für am Abend, muss ich nicht meinen Hauptwecker überschreiben, stelle dann diesen Wecker für abends irgendwann und vergesse dann, meinen Hauptwecker wieder einzustellen und wache am nächsten Morgen nicht auf. Das ist halt, also für mich ernsthaft ein Dealbreaker. Klar könnte ich mir den Wecker für Abend dann auch im Handy oder so stellen und dann klingelt der halt oder vibriert halt nur im Handy. Aber auf der anderen Seite, ich habe diese Weckerfunktionalität am Arm. Warum sollte ich es mir dann nur, weil sie nicht in der Lage sind, mehr als einen Wecker zu haben? Also ich meine, es sind ja nicht bei Apple, wo man nur einen Timer stellen kann. Also das ist tatsächlich was ich einfach nicht verstehe, warum sie das so machen.
Du hattest gesagt, leise möchtest du geweckt werden. Leise ist bei der Sunto-Uhr, selbst wenn du den Vibrationsalarm anhast, ja auch ein bisschen kompliziert, was ich auch nicht ganz verstehe, warum er so klingt, wie er klingt. Aber es ist ein lautes Rattern irgendwie, oder? Wie empfindest du
klingt,
das?
Also es klang für mich so, als wäre es kaputt. Und dann habe ich dich damals gefragt, klingt es bei dir auch so kaputt? Und ich hatte bei der Pressestelle extra nochmal nachgefragt, was sie denn dazu sagen, dass ich das Gefühl habe, das klingt nicht gut. Das klingt so, als wäre da was defekt. Und ich habe bei anderen Uhren dasselbe, sehen oder hören können. Und die meinten, nee, das haben sie noch nie gehört, was ein bisschen komisch ist, weil wir haben einfach unter, ist nicht so, als hätten wir nebeneinander eine Uhr gekauft, die nebeneinander vom Band gelaufen ist, sondern du hast deine Uhr, weiß ich nicht, irgendwo geklaut. Und ich habe mir, du hattest die ja schon viel früher als ich, und ich habe mir dann ein Leihgerät von der Pressestelle schicken lassen. Und das heißt, die sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Produktionsbadges gewesen. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig unsere beiden Uhren defekt waren, die ist schon eher gering. Und das verstehe ich nicht ganz, weil das so die optische und haptische Wertigkeit der Uhr ist extrem hoch. Die fühlt sich einfach toll an. Da ist nichts irgendwie, also zum Beispiel die Vertix 2, an so ein paar Stellen könnte man sagen, da hätte man geileres Plastik nehmen, also geileren Kunststoff nehmen können. Die sieht an so ein paar Stellen so aus, so, okay, da haben wir einfach, das war sicher 3 Cent billiger, wenn wir diesen Kunststoff hernehmen. Und das fühlt sich bei der 9 Peak Pro gar nicht so an, sondern die fühlt sich einfach an wie ein sehr hochwertiges Stück Metall. Alles aus einem Guss, das Glas sitzt einfach super satt darin. Da ist auch kein Gramm zu viel von irgendwann. Und dann in dem Kontrast dazu, dass wie sich die Vibration anfühlt und anhört, das ist einfach nicht auf Augenhöhe mit dem Rest der Qualität. Auch die zum Beispiel die Qualität der Software, die ist sehr, sehr hoch. Also die App, das ist sicherlich eine Cross-Plattform-App und so weiter und so fort, aber die ist sehr gut gemacht, die ist sehr strukturiert gemacht, die ist sehr aufgeräumt und die ganzen Menüs auch. Und deswegen ist das, was ich nicht so verstehe, ist, warum diese Vibration da so negativ heraussticht.
Ich habe es nur im Forum mitverfolgt, dass sich vom Vorgänger, der S9 Peak, sich die Leute ein bisschen darüber echauffiert haben, dass eben genau dieser Vibrationsalarm so schwach war, dass sie ihn teilweise nicht bemerkt haben.
Und so, okay, das passiert mit dem Peak Pro.
Sunto hat sich das zu Herzen genommen und hat halt hier einfach mal 3 PS mehr unter der Haube verbaut. Das ist das Einzige, was ich da im Zusammenhang sehe, aber wie du sagst, also es fühlt sich beim ersten Mal erschreckend kaputt an, aber es gehört so, es gehört einfach so. Ja.
Also der Vorteil ist tatsächlich schon, dass auch wenn du unter der Uhr zum Beispiel wenn du unter der Uhr nochmal eine Schicht Kleidung hast, was ich halt ab und zu habe, ich trage die Uhr ab und zu über dem Base Layer, weil ich habe eh einen Brustgurt, also nein, eben nicht, sondern den armen Pulsgurt, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe eh einen Pulsgurt an und dann muss die ja auch nicht auf der Haut aufliegen. Und ich merke aber trotzdem jede Vibration. Auch wenn ich sie über die Jacke trage, fühle ich die Vibration noch. Und die brauchst du ja ab und zu, wenn du zum Beispiel wissen willst, wann hört jetzt ein Trainingsblock auf zum Beispiel, dann hilft dir die Vibration natürlich, ohne dass du die ganze Zeit auf die Uhr starren musst. Und von daher ist es nicht blöd, weil das merke ich bei anderen Uhren ab und zu nicht, je nachdem, wie viel Polsterung ich drunter habe. Aber ja.
Ich würde jetzt nochmal die Krone der Chorus-Uhr aufgreifen im Vergleich zur Bedienung einer beispielsweise der Garmin-Uhr. Ich gebe dir insofern recht, die Bedienung über diese drehbare Krone war einfacher bis zu dem Zeitpunkt, wo Garmin bei ihren Uhren den Touchscreen auch für die Menüs aktiviert hat. Weil jetzt bist du nicht mehr auf diese 5-Knopf-Bedienung angewiesen, sondern du kannst eigentlich die komplette Uhr auch über den Touchscreen bedienen. Und damit ist für mich das Argument dieser Krone ein bisschen hinfällig. Auch oder zusätzlich dazu muss ich sagen, ich hatte ja auch eben die Vertix 1 und die Vertix 2 und die Apex mit der drehbaren Krone. Vielleicht war es ein Problem bei mir, aber wenn ich gedreht habe, war teilweise auch eine Verzögerung da, bis sich dann auch das Menü bewegt hat. Vielleicht, dass ich es am Anfang zu wenig stark gedreht habe, weil er dann gesagt hat, oh nee, das ist jetzt vielleicht eine ungewollte Bedienung gewesen. Und das ist definitiv ein persönlicher Punkt bei mir, meine Haare. Ich habe sehr oft ein leichtes Ziepen am Handgelenksbereich gehabt, wenn ich die Krone gedreht habe, weil sich dann meine Behaarung da drinnen verfangen hat. Und ja, das war immer so ein kleines, ja, sie ist da.
Also verstehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also was ich halt merke, ist, dass mir fällt die Touchscreen-Bedienung von Listen deutlich schwerer, wenn ich nicht stehe. Also wenn du während dem Laufen zum Beispiel was umstellen willst oder was einstellen willst, passiert nicht oft. Aber dann dieses Rumgeswipe auf dem Display ist nicht so cool wie ich lege die Hand an das Gehäuse und drehe mit dem Daumen. Ich bin so ein Weirdo, ich trage meine Krone links, also an die Richtung Schulter zeigend. Was ich also praktisch tue, ich verbinde den linken und den rechten Arm dadurch, dass die rechte Hand das Gehäuse der Uhr fasst und damit sind die einfach miteinander verbunden. Also es gibt keinen Bewegungsspielraum für die rechte Hand mehr und ich bin also in der Lage, diese Uhr sinnvoller zu bedienen, während ich nicht stillstehe. Im Stillstand ist sicher eine Touchscreen-Bedienung angenehmer vielleicht sogar und du interagierst viel eher mit dem echten Content. Aber so im Großen und Ganzen bin ich einfach sehr viel glücklicher mit der Krone.
Ja, okay, das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, ich bin noch nie irgendwie auf den Gedanken gekommen, wenn ich unterwegs bin, groß irgendwas an der Uhr neu umzustellen. Ich habe mich dann geärgert, habe mir dann gedacht, okay, mache ich aber, wenn ich daheim bin, aber weil unterwegs habe ich da, glaube ich, nie wirklich Bock dazu gehabt.
Ja, also manchmal, ich mache das einfach manchmal, weil ich irgendwie feststelle, oh, jetzt wäre XYZ eine gute Idee. Und dann stelle ich irgendwas um oder gehe nochmal in die Einstellungen des einzelnen Workouts rein oder weiß ich nicht was. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht warum, aber ich weiß, dass es ab und zu halt passiert und dass ich dann froh bin, dieselbe zu haben. Aber ist jetzt sicherlich auch nicht kriegsentscheidend.
Jetzt würde ich gerne nochmal kurz drüber sprechen, warum denn ich im Moment trotz allem die Garmin noch bevorzuge, wegen so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar einerseits sind es noch die zusätzlichen Geräte, die man mit der Uhr verbinden kann, sei es zum Beispiel der Garmin-Temperaturmesser. Finde ich immer spannend, weil die Temperatur am Handgelenk gemessen ist natürlich nicht die Umgebungstemperatur. Ja. Und diesen Temperaturmesser, den kann ich mir an den Rucksack hinten dran klemmen und so weiß ich zum Beispiel, dass ich gestern auf Skitour war und es waren einfach minus 11 Grad. Zeichnet einfach die Uhr die reale Umgebungstemperatur mit. Finde ich einfach eine nette Geschichte.
Was ist der Vorteil, den du daraus ziehst?
Das ist ein Zahlen-Nerd. Jetzt weiß ich auch, warum mein großer Zeh ein bisschen weiß war, weil es einfach saukalt gewesen ist. Es ist kein Vorteil. Es gibt überhaupt gar keinen Vorteil dazu. Wobei, vielleicht gibt es doch einen kleinen Vorteil, weil Garmin dir im Sommer die Hitzeakklimatisierung anzeigt. Okay. Und wenn du jetzt hier den realen Wert der Umgebungstemperatur hast, kann natürlich auch hier die Software dir einen besseren Hitzakklimatisierungsindex ausspucken, als wenn es nur über das Handgelenk gemessen wird. Wer sowas braucht, wer vielleicht mal für Wüstenläufe trainiert, für den könnte das interessant sein. Oder der auch seine Uhr gerne in der Sauna trägt, vielleicht auch hier. Der zweite, und das ist für mich der ausschlaggebendere Punkt, du bist mittlerweile auch Besitzer von einem Garmin InReach.
Ja.
Und der Garmin InReach Mini 2 ist meine Lebensversicherung, gerade auch auf den Skitouren. Und ich möchte den InReach eigentlich an einem sicheren Ort verwahren.
Ja.
Und ich kann ihn mit der Uhr koppeln und ich kann den Notruf dann auch über die Uhr absetzen. Und gerade bei Skitouren fängt man, wenn wirklich ein Notfall ist, ist die Uhr irgendwo noch das Gadget, was am nächsten da ist. Und darüber könnte ich dann eben den Notruf absetzen. Und das finde ich einfach, ist ein unschlagbares Argument für die Kombination Garmin Uhr plus InReach.
Kann man nicht wegdiskutieren, ja.
Genau. Ansonsten hätte ich eigentlich, glaube ich, keine weiteren Punkte, die ich jetzt so noch in den Vordergrund stellen könnte bei der Garmin. Natürlich, das sind technisch irgendwo immer Vorreiter, gerade was auch jetzt die Solaraufladung angeht. Man muss jetzt hier oder man darf jetzt hier keine großen Wunder erwarten. Aber so ein paar Stunden kann man da rausholen und man würde es vielleicht sogar schaffen, so eine Woche ohne Aufladen mit einigen Sportaktivitäten unterwegs zu schaffen, zu überwinden.
Aus der Chorus-Welt rüberblickend sehr lustig. Ich weiß nicht, vor 4 Wochen die Uhr das letzte Mal geladen gefühlt. Sind immer noch 50% Akku. Aber ja, das ist schon nett. Gerade wenn du viel draußen unterwegs bist, kannst du halt mit so einem Solarmodul da drin einfach passiv ein bisschen Strom mitnehmen für die Uhr, was schon irgendwie sinnvoll ist.
Und natürlich auch ein nettes Feature bei den Karten. Sie sind routingfähig. Sprich, ich kann sagen, bring mich hier hin und such mir den gescheitesten Weg für diese sportliche Aktivität heraus. Man kann dann Präferenzen setzen, welche Wege er meiden soll. Und man kann so auf der Uhr, sagen wir mal, in einem Rahmen von 10 bis 15 Kilometern hier sinnvoll sich auch Tracks direkt auf der Uhr ausgeben lassen.
Ja, auch Ich würde auch sagen, weiter. Also was ich früher mit der Garmin oft gemacht habe, ist, ich war irgendwo, wo ich gar nicht, irgendwo im Urlaub oder weiß nicht wo, und habe gesagt, ich würde jetzt gerne laufen gehen, mach mir mal einen Rundkurs von x Kilometern, entweder in eine bestimmte Himmelsrichtung oder irgendwo hin, und die Uhr macht es einfach. Egal, wo du bist.
Genau, wenn du noch nicht gestartet bist, dann kannst du dir auch die Zeit nehmen, weil sie rechnet dann schon eine Weile. Also wenn man hier so 20 Kilometer oder mehr noch nimmt und diese, ich glaube, 3 Strecken bringt sie dann als Vorschlag raus, das kann schon ein bisschen dann dauern. Da merkt man dann schon, dass es halt doch ein reduzierter Prozessor ist, was die Berechnung angeht. Deswegen sage ich so 10 bis 15 Kilometer, da ist sie noch einigermaßen flott. Wenn man eh schon unterwegs ist, will man ja nicht stundenlang irgendwo da stehen und warten. Stunden ist übertrieben, Minuten. Und das kann natürlich jetzt ein Chorus nicht. Hier ist die Karte nur in Anführungszeichen ein Layer, auf den der aufgezeichnete Track als zusätzlicher Layer wieder aufgelegt wird.
Und ich kann auch während des Trainings die Tracks nicht ändern. Das heißt, wenn ich kann nicht hingehen und mir irgendwie vorher 3 Tracks oder 5 Tracks markieren, und je nachdem, wie die Bedingungen so sind und wie ich noch beieinander bin, kann ich nicht währenddessen ich konnte es zumindest nicht, und ich konnte nicht sagen, bring mich jetzt nach Hause.
Ich glaube, das funktioniert. Also ich war auf Skitour schon unterwegs und habe mich dann für eine andere Route entschieden. Ich bin mit einem Track gestartet und habe dann einen neuen Track ausgewählt. Aber ich weiß noch, dass da in der Bedienung ein Pferdefuß dazwischen war, den ich immer extrem unlogisch fand.
Vielleicht habe ich es einfach falsch gemacht dann.
Ich bin mir sicher, dass es geht, aber da war, wie gesagt, irgendein Menüpunkt.
Ich nehme alles zurück. Du kannst wechseln. Was du aber nicht kannst, ist zum Beispiel auf einer Hütte sitzen und feststellen, okay, die Routen, die ich geplant habe, sind ab jetzt Unsinn. Ich plane jetzt eine neue Route auf der Uhr, auf dem Telefon synchronisiere sie mir auf die Uhr. Ich bin nicht in der Lage, während ein Ding läuft, eine neue Route auf die Uhr zu bekommen. Das war nicht drin.
Genau, da sagt, glaube ich, die App dann, Uhr ist gesperrt oder irgendwie sowas, ist in der Nutzung.
Genau, du bitte später.
Aber gut, es ist ja bei Chorus angekündigt, dass sie in die App auch einen Routenplaner integrieren wollen. Vielleicht ist das eine Sache, die dann eben noch mitkommt, dass man dann auch on the fly quasi sagen kann, okay, jetzt will ich doch woanders hinlaufen, ich plane schnell auf dem Handy neu und schieb's mir auf die Uhr rüber. Wäre vielleicht eine sinnvolle Geschichte, die sie da machen könnten, ja.
Was wir jetzt ganz außen vor gelassen haben, ist Polar, weil keiner von uns bisher selber eine Polar-Uhr besessen hat. Die machen optisch sehr viel richtig. Ein Freund von mir hat sehr von seiner Polar-Uhr geschwärmt. Allerdings habe ich selber nicht ausprobiert, und deswegen kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen.
Ja, geht mir leider genauso. Polar war nie irgendwie so in meinem Fokus gewesen. Ich kenne es auch nur von einer Freundin, die schon einige Jahre bei Polar ist. Und sehr zufrieden damit. Sie machen ja auch, wie du gesagt hast, vieles, vieles richtig. Es gibt auch hier die Web-Oberfläche zur Auswertung. Es gibt die Apps dazu. Sie kümmern sich auch um Trainingsberechnungen, wie es auch Garmin macht. Hier gibt es dann bei Polar diese sogenannten orthostatischen Tests zum Beispiel, um sein Fitnesslevel auszuloten. Also insgesamt macht Polar hier auch sehr viel richtig. Kann nur leider nichts wirklich zur Benutzung, zur Bedienung, zur Qualität etc. sagen.
Ja.
Ansonsten, von meiner Warte aus, am Ende sind mir eigentlich die Ökosysteme der Hersteller relativ wurscht, weil, wie du gesagt hast, einerseits ist Strava das Maß der Dinge, wo dann doch irgendwo alle Aktivitäten reinlaufen. Und für die Trainingsauswertung, in meinem Fall, wäre es hier eben Training Peaks. Das ist die Mutter der Wahrheit für mich, wo alles reinläuft, wo alles ausgewertet wird. Von daher sind die anderen Sachen schöne Zugaben. Es gibt welche, die sind ein bisschen hübscher, ein bisschen netter zu bedienen. Es gibt andere, wo man sagt, ja, hier fehlt mir vielleicht ein bisschen was. Aber das sind alles dann wirklich subjektive Vorlieben. Da muss jeder von euch mal schauen, was ihm einfach besser liegt. Jetzt würde uns mal interessieren, was tragt denn ihr da draußen für Uhren? Lasst uns doch mal hier die Nachrichten zukommen und gebt uns mal eure Meinung zu eurer Laufuhr ab. Was gefällt euch gut daran, was gefällt euch nicht daran? Würde uns mal brennend interessieren, was unsere Hörerschaft denn so an Laufuhren trägt.
Ja, bitte ab in die Kommentare oder schreibt uns auf Twitter, Mastodon oder Instagram oder per Mail oder schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auf
runcookeatrepeat.de.
Schmankerlschau.
Wenn es in dieser Ausgabe des Magazins schon um Uhren geht, bietet es sich natürlich an, das Thema auch in die Schmankerlschau zu übernehmen. Deswegen gibt es heute Uhrkorn-Risotto mit Wintergemüse. Glücklicherweise ist dies ein Audiomagazin, da fällt das fehlende Haar nicht so ins Gewicht. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, warum man ein Risotto mit etwas anderem als Reis macht. Die Antwort ist einfach, weil man einem bekannten Gericht einen neuen Anstrich verpassen kann. Und ist es dann noch ein Risotto? Naja, Uhrkornotto klingt vielleicht etwas komisch, deswegen belassen wir es einfach bei dem Namen Risotto. Statt Reis nehmen wir heute also Rotkorn oder Emmer oder Dinkel oder Grünkern oder Buchweizen. Eigentlich egal, irgendein Uhrkorn, welches im lokalen Handel verfügbar ist. Jedes schmeckt anders und macht das Gericht anders. Es gibt kein Falsch. Dann braucht es nur noch Zwiebeln, Knoblauch, Karotten, braune Champignons, Staudensellerie und Maronen. Von den letzten am besten vorgekocht aus einem Beutel. Und einen halben Liter Weißwein. Oder ein Dreiviertel Liter, wenn man selbst durstig ist. Wer will, kann die Körner über Nacht einweichen, ist aber nicht zwingend notwendig. Und wenn man alles Gemüse gewürfelt hat, schwitzt man kurz die Zwiebeln an. Wirft dann den Knoblauch, Sellerie und die Karotten dazu und kurz danach folgen die Maronen. Sobald alles etwas Farbe hat, fügt man das Korn hinzu und lässt auch das kurz anschwitzen. Am Schluss noch die Champignonwürfel dazu und nach etwa 2 bis 3 Minuten mit dem Weißwein ablöschen. Sobald der fast komplett verkocht ist, mit etwa 300 bis 500 ml Gemüsebrühe aufgießen und köcheln lassen. Bis das Korn weich ist, dauert es 30 bis 45 Minuten bei mittlerer Hitze. Ab und zu umrühren und die Bissfestigkeit des Korns prüfen. Nach Bedarf Wasser oder Brühe nachgießen. Und wenn die gewünschte Bissfestigkeit dann erreicht ist, Parmesan oder Hefeflocken hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, etwas Muskatnuss hineinreiben, nochmal umrühren und servieren. Guten Appetit.
Anrufbeantworter.
Das ist die Mailbox von Run, Cook, Eat, Repeat. Bitte hinterlasse eine Nachricht nach dem Ton.
Hallo, ich bin die Melina vom Team Laufbar aus München und ich wohne auch selber in München, bin aber eigentlich so oft es geht in den Bergen, also auch unter der Woche und am Wochenende sowieso. Ich laufe am liebsten eigentlich so Distanzen zwischen 40 und 60 Kilometer im Wettkampf und habe da meist so Trainingswochen um die 60 Kilometer, mache aber nebenbei auch noch so ein paar andere Geschichten, wie ich gehe auch durchaus das ein oder andere Mal klettern oder im Sommer auf Hochtour, im Winter Skitouren, Eisklettern. Also ich bin da auch ein bisschen vielseitiger unterwegs, aber vieles hilft mir letztlich auch, um zum Beispiel im Wettkampf einfach das die richtige Trittsicherheit zu haben, weil ich eigentlich auch am liebsten sehr technische Rennen laufe, die also auch nicht so extremst hoch von der Geschwindigkeit sind manchmal, aber dafür halt sehr anspruchsvoll vom Weg, vom Terrain und dadurch aber auch sehr lange sind zum Teil. Möglichst viele Höhenmeter sind immer gut und ich wollte euch deswegen mal ein bisschen was vom Trail du Bessau erzählen. Das ist ein Lauf in der Schweiz, genauer gesagt startet und endet er in Zinal und hat insgesamt 56 Kilometer und knapp 5500 Höhenmeter, also steiles Gerl auf jeden Fall und man ist halt auch wirklich stundenlang über verblocktes Gelände unterwegs und so weiter. Generell habe ich dieses Jahr vor allen Dingen angefangen, wirklich mir wirklich einzuplanen, wie ich wann im Wettkampf was esse, wie ich die Woche davor was esse, auch und danach genauso. Sind alles drei wichtige Punkte, alle drei sehr unterschiedlich. Im Wettkampf habe ich meinen Magen jetzt mittlerweile eigentlich antrainiert, dass ich wirklich alle 40 Minuten ein Gel nehme oder auch mal Gummibärchen oder einen Riegel oder ähnliches, auch völlig unabhängig von den Verpflegungsstationen. Also wenn die kommen, dann esse ich halt on top noch was, aber diese 40 Minuten habe ich mir wirklich auch als Timer auf der Uhr eingestellt und das ziehe ich dann eigentlich auch so durch. Man könnte da sicherlich auch noch einiges verbessern, weil ich glaube, die Kohlenhydratzufuhr ist noch nicht ganz optimal. Aber da muss man mal Schritt für Schritt schauen, wie viel der Magen so verträgt. Und letztlich habe ich beim Trail du Bessau auch gemerkt, dass ab 19 Stunden irgendwann hat der Magen dann auch angefangen zu streiken und im Downen so sich arg verkrampft, dass es halt einfach extremst wehgetan hat, runterzulaufen, weil der ganze Magen einfach oder der ganze Bauch hart gekrampft war. Aber genau, man muss es halt einfach trainieren und für sich selber rausfinden, wie man auf so extrem lange Distanzen da irgendwie auch am besten zurechtkommt, weil so oft macht man das im Training jetzt ja dann auch nicht. Aber bis dahin hat es echt super funktioniert und insgesamt ist es eh super aufgegangen. Also ohne den Einbruch am Ende hätte ich es vielleicht sogar und hätte ich die erste vielleicht sogar noch bekommen. So bin ich am Ende Dritte geworden, aber ich bin da wirklich auch voll zufrieden und über 13 Stunden hinweg hat es eigentlich echt gut funktioniert. Auf den Verpflegungsstationen schaue ich meistens, dass ich nicht zu schwere Sachen zu mir nehme. Also häufig bleibe ich halt bei Obst, bei Nüssen. Salz ist auf jeden Fall wichtig, ISO, Wasser und das Geilste, ich glaube, das kennt ihr alle, ist eigentlich einfach Cola an der Verpflegungsstation, ist einfach göttlich und das gönne ich mir da auch definitiv ab und zu, das ist einfach so. Und ansonsten, ich ernähre mich vegan, was seit diesem Jahr, was natürlich zusätzlich schon nochmal eine Herausforderung bringt, generell mit der Ernährung und in der Woche vor dem Wettkampf, muss man natürlich nochmal spezieller darauf achten. Ich bin tatsächlich, ich habe mein Ritual, ich esse in der Woche vor dem Wettkampf eigentlich jeden Tag Nudeln tatsächlich. Und aber schau halt, dass ich dann ansonsten vielleicht die Kalorien zuvor jetzt dadurch nicht irgendwie exorbitant viel höher wird, aber dadurch, ich reduziere meistens ein bisschen den Fettanteil zum Beispiel. Aber jetzt schaue ich schon, dass ich es weiter auch zu mir nehme. Da muss man als Veganer ja eh ein bisschen gucken, dass man alle Aminosäuren zu sich nimmt. Genau. Aber das ist schon auch wichtig, dass man noch, also ich meine, ich ernähre mich sowieso sehr, sehr ausgewogen, würde ich sagen, sehr gemüselastig auch, aber dass man in der Woche einfach noch mehr schaut, dass hier überall alles aufgefüllt ist, dass die Elektrolyte und so weiter alles passen. Ich habe auch Produkte von Sponsor, die mich hier jetzt unterstützen, auch in Vorbereitung auf den Wettkampf und für die Recovery dann danach. Und danach ist auch einfach als seelische Belohnung, gönnt euch was, einfach worauf ihr mal Bock habt und der Wettkampf ist vorbei, einfach mal für die Seele, damit man sich da erholt und sich danach gut auf den nächsten Wettkampf vorbereiten kann.
Vielen Dank, Melina, für den tiefen Einblick in den Trail du Bisseau und in alle Widrigkeiten außenrum. Und ja, Widrigkeiten hatten wir nicht so richtig dieses Jahr, sondern eigentlich im Gegenteil, dieses ganze Jahr war für uns aus Podcast-Sicht relativ fantastisch. Wir haben ja im Januar gestartet und jetzt ist Dezember und ich persönlich könnte eigentlich nicht viel happier sein.
Ich habe niemals damit gerechnet, dass wir so viele Zuhörer finden, von Anfang an eigentlich. Also es ist direkt mit der ersten Folge war es eine riesen Community, die hier unseren Podcast gehört hat. Ich bin selbst sehr, sehr überrascht, auch wie das alles mit uns sich so entwickelt hat.
Ja.
Und es ist einfach eine wunderschöne Erfahrung und wir hoffen einfach, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dass ihr weiterhin treue Hörer bleibt. Ja, und so wollen wir uns, glaube ich, aus diesem Jahr 2022 verabschieden. Es wird wohl noch eine Interviewfolge geben dieses Jahr, aber wir wollen jetzt die Zeit nutzen und sagen danke fürs Zuhören, danke für eure Rückmeldung und ja, lasst das Jahr gemütlich ausklingen.
Genau, und dann in eine neue Saison 2023. Vielen Dank und bis bald.
Ciao. Ciao.
Und wie immer gibt es die besprochenen Rezepte und relevanten Links im Beitrag zur Folge auf runcookeatrepeat.de.